Gastronomie am Kepler. Herzlich willkommen bei der 31. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des Mehrschulenkurses Graz. Wir geben euch auch heute wieder einige Einblicke in unseren Astronomieunterricht. Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Graz. Wir haben ja in unserer letzten Folge schon angefangen, uns vom Planet zu Planet weiter zu handeln und ein bisschen über diese Objekte unseres Sonnensystems zu erzählen. Da machen wir heute engagiert weiter, aber davor werfen wir, wie immer, einen Blick drauf, was sich in der Weltraumforschung so Neues getan hat.
Space News!
Und in den Space News gibt's heute etwas Sommerfeeling. Wir springen in die Welle oder erinnern uns daran, wie wir durch die Welle gesprungen sind. Nein, es geht jetzt nicht wirklich um den Urlaub am Meer und um Strand, Sonne und Italien, sondern es geht um den Sprung unseres ganzen Sonnensystems durch eine Welle, und zwar durch die sogenannte Radcliffe-Welle und wann das Ganze passiert ist. Da gibt's nämlich Forschung made in Austria, und zwar von der Universität Wien, ein Team um den Doktoranden Efe Marconi, der seine Doktorarbeit eben geschrieben hat gerade. Unsere Sonne ist durch die Radcliffe-Welle durchgetaucht. Und in Wien hat man 2020 eben diese Radcliffe-Welle entdeckt. Diese Welle besteht aus Riesenmolekülwolken, aus dichtem Gas und Staub, also dicht relativ nur zum Vakuum des Weltraums. Für uns wäre dieses dichte Gebiet, sowas haben wir ja schon öfter erwähnt, besser wie ein bestes Ultrahochvakuum. Aber diese für den Weltraum dichten Gebiete durchziehen so eine längliche Struktur von ungefähr 10.000 Lichtjahren. Da gehört der Orionnebel dazu und die anderen Bereiche der Orion-Molekülwolke über die Gasnebel im Sternbild Cassiopeia und Cepheus bis hin zu dem Nordamerikanebel, zum Beispiel im Sternbild Schwan. Das alles gehört zu einer großen Struktur, die eben 2020 als solche identifiziert wurde, auch von den Wiener Astronomen. João Alves, Astronomieprofessor in Wien. So, was hat man genau gemacht und was will man da herausgefunden haben? Schauen wir mal zuerst an, wie sich das Sonnensystem eigentlich rund um die Milchstraße bewegt. Das macht ja nicht einfach so eine gerade Bahn rund um das Zentrum der Milchstraße herum, so wie sich ein Planet um die Sonne bewegt, sondern man kann sich das so eher vorstellen, die Milchstraße ist ja eigentlich eine relativ flache Scheibe aus Gas und Staub und die Sonne ist manchmal über dieser Scheibe, taucht in die Scheibe hinein, ist dann unter dieser Scheibe, taucht wieder hinauf, ist dann wieder über dieser Scheibe und wie ein Delfin springt sozusagen die Sonne so ein bisschen auf und ab und dabei kommt sie im Laufe von ungefähr 200 Millionen Jahren einmal rund um unsere Milchstraße herum. Und es wäre natürlich interessant zu wissen, wo jetzt unser Sonnensystem da jeweils herumtaucht und was da alles unserem Sonnensystem begegnet. Und dafür wurden jetzt wieder einmal vor allem Gaia-Daten verwendet und man hat sich da ein paar Sternhaufen angesehen, die im Aus dieser Radcliffe-Welle oder innerhalb dieser Radcliffe-Welle entstanden sind und die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeiten dieser Sternhaufen hat man recht gut bestimmen können aus den Gaia-Daten und so konnte man zurückrechnen, dass unser Sonnensystem vor etwa 13 bis 14 Milliarden Jahren, ja so ungefähr aus der Richtung des Sternbildes Orion gekommen ist und da wirklich durch ein dichteres Gebiet aus Gas und Staub durchgetaucht ist. Wenn sowas jetzt passiert, dann wird die sogenannte Heliosphäre, von der wir in der allerersten Folge schon gesprochen haben, dann wird dieser Bereich, also wo die Strahlung der Sonne den Weltraum dominiert, so zusammengedrückt, weil von innen drückt die Strahlung der Sonne, der Sonnenwind, die Teilchenstrahlung der Sonne und von außen kommen jetzt aber auch viele Teilchen, die nach innen drücken zur Sonne hin und drücken so diese Teilchenstrahlung der Sonne ein bisschen weg. Und da kann es tatsächlich passiert sein, dass von diesem Gas zwischen den Sternen, von diesem interstellaren Staub, also von diesem Staub zwischen den Sternen, auch einiges bis zur Erde gekommen und bei uns so heruntergerieselt ist. Und das war zu einer Zeit, wo es gerade auf der Erde gleichzeitig einen Klimaumbruch gegeben hat, von einem wärmeren zu einem deutlich kälteren Klima. Dass das gleichzeitig passiert ist, heißt jetzt noch nicht, dass das also die Ursache dafür ist, aber immerhin, es könnte, und das kann man nicht ausschließen, eben einen Beitrag dazu geliefert haben, dass diese Klimaänderung in diesem Mesozän so passiert ist. Und man hat auch eine Möglichkeit ausfindig gemacht, um das überprüfen zu können. In so einem Staub aus dem Weltraum ist nämlich auch ein bisschen radioaktives Eisen mit dabei. Und dieses radioaktive Eisen 60, das müsste man in diesen geologischen Schichten durch seine Abbauprodukte immer noch nachweisen können. Nicht mit den momentanen Methoden, aber es sind schon Methoden in Aussicht, mit denen das gehen könnte. Also schön, dass es da eine Theorie gibt, die wir dann auch überprüfen können, und cool, dass wir ein bisschen mehr über den Weg unseres Sonnensystems durch die Milchstraße herausfinden konnten. So, und wie angekündigt, gehen wir jetzt Planeten hüpfen. Letztes Mal waren wir ja schon bei Venus, Saturn, Uranus und dem mysteriösen Planet X. Und diesmal springen wir von Planet zu Planet weiter durchs Sonnensystem.
Ich habe den Planeten Merkur, und zuerst zur Benennung. In der römischen Antike benannte man Hermes zu Mercuris um, kurz Merkur, was die Eigenschaft als Gott der Händler betont. Und im späten Mittelalter benannte man den Planeten Merkur nach eben Hermes Mercuris.
Hast du einen bestimmten Grund gefunden, warum gerade der Merkur nach diesem Götterboten Hermes benannt wurde?
Eben der Merkur ist unser erster Planet, und aus diesem Grund haben sie sich dazu entschlossen, ihn nach Merkur, nach Hermes zu benennen.
Genau, das ist dann entsprechend immer römisch Merkur. Und es hat tatsächlich damit zu tun, dass er der erste Planet ist, der innerste, nämlich der muss sich am schnellsten um die Sonne herumdrehen. Der braucht dann nur so, glaube ich, 88 Tage einmal rundherum und ist damit am schnellsten unterwegs von allen Planeten, weil er immer am nächsten bei der Sonne ist. Und der Götterbote Merkur oder Hermes, der wird ja, wenn du mal ein Bild gesehen hast, auch immer gezeichnet mit Flügeln am ganzen Körper, und an seinen Sandalen sind sogar Flügeln. Ja? Der ist voll gefüllt mit Flügeln, damit er so schnell dahin sausen kann und seine Botschaften verbreiten kann. Und darum haben sie den Planeten, der scheinbar am schnellsten über den Himmel wandert, eben völlig logischerweise nach dem schnellsten aller Götter benannt, nach dem Merkur eben.
Was lustig ist, ist, dass der Merkur trotzdem, dass er der erste Planet ist, der am wenigsten erforschte Planet von uns ist. Er wurde das erste Mal 1974 fotografiert. Da sind Mariner in 10 in den Jahren 1974 und 75 herumgeflogen und haben grobe Schnappschüsse von der Oberfläche machen können. Da wurde er das erste Mal dann gesehen und fotografiert.
Also zumindest aus der Nähe mit Raumsonden. Das ist deswegen so schwierig, weil ich glaube, wir hatten das einmal, wie wir kurz über Pepe Colombo irgendwann einmal gesprochen haben. Man muss ja zum Merkur hinunterfallen. Da ist er unter uns, und da ist es wahnsinnig schwierig, ins innere System der Sonne, also nach unten zu kommen. Es ist viel, viel schwerer als nach oben Richtung Mars, Jupiter, Saturn und so weiter. Und deswegen dauert auch zum Beispiel die nächste Sondenmission, die unterwegs ist, Pepe Colombo, so extrem lang. Er braucht über 10 Jahre, bis sie wirklich am Merkur ankommt.
Genau, und jetzt noch zur Entfernung zur Sonne. Die beträgt nämlich 60 Millionen Kilometer. Das heißt, es ist für uns relativ wenig, also es ist relativ eben nah zur Sonne.
Ja, wir sind 2,5 Mal so weit weg von der Sonne wie der Merkur. Das macht dann schon einen ziemlich heftigen Unterschied. Der Merkur hat ja noch eine Besonderheit, also nicht nur, dass er der kleinste der Planeten ist, so 5000 Kilometer hast du gesagt.
4, 8, also 4.800 Kilometer groß.
Also kleiner als zwei Monde sogar. Also da.
Ganymed und Titan.
Ah ja, genau. Die sind sogar größer wie der Planet Merkur. Und noch was, das Ding ist aber, obwohl er kleiner ist wie die beiden Monde, viel, viel schwerer. Der hat eine Dichte, die einem so kleinen Planeten gar nicht zusteht. Der besteht fast nur aus Kern. Der hat nicht nur, dass er keine Kruste hat, der hat nicht einmal ordentlich einen Mantel. Und man weiß tatsächlich nicht wirklich warum. Da gibt es die wildesten Theorien. Eventuell wurde er von der Sonne wie mit Schmirgelpapier abgeschliffen durch die frühe, stärkere Strahlung der Sonne. Oder es gab einmal eine wildere Kollision in der Frühzeit des Sonnensystems, wo viele Brocken herumgeflogen sind, wo er seinen Mantel verloren hat, aber der quasi entstandene zweite Körper, wie bei uns der Mond, ist aber dann in die Sonne gestürzt. Man weiß es nicht. Man hat keine Ahnung, was damit Merkur passiert ist. Aber natürlich hoffen wir, dass wir bei unserer Baby Colombo Mission, einer ESA Mission, die Ende nächsten Jahres, also im Dezember 2026, endlich eine Umlaufbahn um Merkur einschlagen wird, endlich mehr darüber erfahren werden, weil wir dann endlich mit unserer aktuellen Technologie, okay, der vor 10 Jahren, den Merkur ordentlich untersuchen können und das vielleicht dieses Rätsel lösen können.
Also ich halte den Planeten Neptun und wenn wir uns mal anschauen, zu welcher Gottheit der gehört und wie er nach wie er benannt wurde, er wurde nach dem römischen Meeresgott Neptun benannt und der Grund dafür ist, dass Neptun nach seiner Entdeckung 1846 als der äußerste Planet galt und das konnte man auch eher so vergleichen mit den Tiefen des Meeres, weil das Meer auch recht unerforscht war.
Okay, das ist irgendwie logisch, das hat die Sonne gar nicht gehört.
Und der Neptun ist etwa 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt.
Oh, 4,5 Milliarden, das ist ja praktisch 30 Mal so weit wie wir.
Ja. Und bei der Erforschung des Planeten, also die erste Raumsonde ist 1989 von der NASA auf den Neptun gelandet und sie traf im Sommer ein.
Okay, oben gelandet ist wahrscheinlich nicht unbedingt.
Nicht gelandet, man kann eher angenähert sagen. Sie näherte sich ihm bis auf etwa 5000 Kilometer an und passierte dabei den größten Mond Triton. Genau. Also der Neptun ist, kann man auch Eisriesen nennen. Und der Radius des Planeten beträgt ca. 24.000 Kilometer. Und der innere Aufbau ist so, dass es eine obere Atmosphäre gibt, die oberste Wolkenschicht. Und die besteht aus Wasserstoff, Helium, Methangas. Dann gibt es den Mantel. Der besteht aus Wasser, Ammoniak und Methan, Eis. Und dann gibt es auch noch den inneren Kern. Der besteht aus Fels. Und Neptuns innere Struktur ähnelt auch der des Planeten Uranus.
Ah ja, zudem haben wir schon letzte Woche einiges gehört. Ja, super. Weiß man was über die Atmosphäre vom Neptun?
Ja, genau. Also wenn man sich die Atmosphäre genauer anschaut, sieht man, dass er hauptsächlich aus Wasserstoff besteht, genauer gesagt 80%, dann aus 25% Helium und circa aus 1% Methan. Und das Methan absorbiert den roten Anteil des Lichts und reflektiert den blauen, was dem Neptun seine bläuliche Farbe verleiht.
Ich merke gerade, die Zusammensetzung ist ja fast so wie bei unserer Sonne. Also ist das quasi einfach so ein Wolkenhaufen, der so irgendwie übergeblieben ist.
Ja, kann man so sagen. Und dann habe ich noch ein paar Fun Facts zu Neptun. Erstens hat er circa das 25-fache Magnetfeld der Erde. Und der größte Mond von Neptun, der Triton, wie schon erwähnt, hat einen Durchmesser von 1.007 Kilometern und er wurde 1846 entdeckt. Und die Oberflächentemperatur beträgt minus 235 Grad Celsius.
Kalter Brocken. Ja, die Entdeckungsgeschichte vom Neptun ist irgendwie ziemlich cool. Der wurde nämlich eigentlich mehrmals theoretisch vorhergesagt und es hing vom Ego der Leute in den Sternwarten jeweils ab, wer es dann wirklich entdeckt hat. Nämlich eigentlich war der Erste, der die Idee hatte, es müsste Neptun geben, ein Brite, John Adams, der hatte nämlich die Bahn vom Uranus angeschaut. Und die Bahn vom Uranus, die ist nicht ganz so, wie sie sein müsste, wenn er also keine anderen Schwerkraftstörungen hätte. Und man kann aber die Bahn vom Uranus erklären, wenn es weiter draußen noch einen großen Planeten gibt, der die Bahn des Uranus ein bisschen verzieht, sodass der ein bisschen eine andere Bahn bekommt, weil er weiter draußen eben noch ein weiterer Planet ist, der seine Bahn ein bisschen verändert. Das hat der Brite John Adams 1843 eigentlich berechnet und hat seine Informationen zum königlichen Astronomen Britanniens geschickt, und das war damals der berühmte Sir George Airy. Der Herr George Airy hat vermutlich ein bisschen geschaut, hat das nicht sofort gefunden und hat sich aber da keine große Mühe gegeben, und der hat dem Adams nicht einmal geantwortet. Jetzt hat unabhängig davon 3 Jahre später ein Franzose, Urbain Le Verrier, ebenfalls diese Berechnung angestellt und herausgefunden, ja, man kann die Bahn vom Uranus erklären, genauso wie vorher Adams, wenn man weiter draußen noch einen Planeten annimmt. Ja? Und der hat jetzt seine Sachen auch nicht so recht untergebracht. Er hat lange niemand gefunden, keinen beobachtenden Astronomen, der bereit war, dorthin zu schauen, wo er vermutet, dass jetzt der Planet sein müsste, und hat ja eine Zeit lang hat ein gewisser James Callis das ein bisschen herumprobiert, aber nicht so richtig ernst genommen. Und irgendwann hat es dann Le Verrier gereicht, und er hat einen deutschen Astronomen gefragt auf der Berliner Sternwarte, Johann Gottfried Galle, und der hat das sofort cool gefunden, hat sofort sein Teleskop mehr oder minder auf die Stellen gerichtet, wo dieser hypothetische Planet sein könnte, und in ziemlich kurzer Zeit hat er mit seinem, übrigens ein Linsenfernrohr, mit so 23 cm Öffnung, also für heute wäre das kein besonders großes Gerät, hat er tatsächlich hartnäckig gesucht und ziemlich schnell den Neptun gefunden. Und somit wurde ein Berliner Galle der offizielle Entdecker des Planeten Neptun. Einfach, weil die Briten zu faul waren. So, jetzt kommen wir zu einem Planeten, der viel zu selten aus Sicht der Astronomie ordentlich beschrieben wird.
Unseren Heimatplaneten, die Erde. Beginnen wir mal damit mit der Göttin, die kennen wir ja sowieso, die Gaia. Hat zwar nichts mit dem Namen zu tun, aber dennoch erwähnenswert, würde ich sagen.
Naja, man nennt dann doch auch Gaia immer wieder in Zusammenhängen der Erde, oder? Die Geographie, Gaiagraphie, irgendwie hängt das dann doch zusammen, glaube ich. So in einigen Fachbegriffen zum Beispiel kommt das dann Gaia doch immer wieder mal vor, glaube ich. Ja, Erde ist gut, ist halt ein germanischer Begriff.
Ja, im Grunde genommen schon. Mal die Entfernung zur Sonne kennen. Und die Entfernung von Erde zur Sonne hat tatsächlich einen eigenen Begriff, nämlich eine astronomische Einheit wird das genannt, damit man damit dann später leichter rechnen kann. Im Endeffekt ist eine astronomische Einheit 149,6 Millionen Kilometer. Das ist ein schönes Stickel. Als nächstes würde ich mal zu den Beschreibungen der Erde kommen. Und zwar machen wir mal den Durchmesser. Der ist 12.742 Kilometer breit. Die Masse, naja, etwa 6 Trillionen Tonnen. 6 Trillionen Tonnen Masse. Und ja, im Endeffekt, der Aufbau, den kennen, denke ich, die meisten von uns. Die Kruste, die etwa 70 Kilometer dick ist und halt aus festem Gestein. Den Mantel, der halbflüssig ist. Und dann halt noch die Plattentektonik, weil, naja, die Oberfläche bewegt sich halt, sie ist nicht komplett starr. Als nächstes wäre dann der äußere Kern, der natürlich flüssig ist und aus Nickel bzw. Eisen besteht. Von dem kriegen wir auch das Magnetfeld, aber das ist wieder eine kompliziertere Geschichte. Und dann zu guter Letzt noch den inneren Kern, der aufgrund des hohen Drucks fest ist, zwar immer noch aus Eisen und Nickel besteht, aber ja. Und der ist in etwa 5000 Grad heiß. Das ist ungefähr die Oberflächentemperatur der Sonne.
Was sich viele nicht vorstellen können, in den Weltraum kann man ja rausschauen, da kann man schauen, wie Dinge aussehen. Wie kann man denn ins Innere der Erde reinschauen, dass man wissen kann, welche Schichten das da in der Erde drinnen gibt? Da ist ja finster, ne? Da kann ja kein Licht durch die Erde scheinen, so wie wir es vom Universum kriegen. Es ist zwar weiter weg, aber wir tun uns irgendwie leichter hinzuschauen, oder? Wie kann man in die Erde reinschauen und wissen, wie es da drinnen ausschaut?
Naja, reinbohren kann man wohl schlecht. Wir schaffen, soweit ich weiß, etwa 2 Kilometer.
10 Kilometer?
Irgend so was in die Richtung.
20?
12 ist, glaube ich, das Größte. Oder?
Reinbohren können wir halt nicht weiter als bis zur Erdkruste. Das ist ein bisschen wenig, zu wenig. Was aber geht, ist durch Wellen, zum Beispiel Erdbeben. Dadurch kann man nämlich herausfinden, aus welchen Elementen etwas besteht und ob es jetzt da fest, flüssig oder und alles dazwischen ist halt.
Also Erdbeben sind quasi so das Ultraschallgerät für die ganze Erde, so wie man mit Ultraschall in den Körper von einem Menschen reinschauen kann, damit man weiß, wie Organ im Inneren jetzt ausschaut, können wir Erdbeben dazu nutzen, um zu sehen, wie das Innere der Erde aufgebaut ist.
Ja, genau. Als nächstes wäre natürlich die Atmosphäre, die wir alle kennen, hoffe ich mal. Die besteht aus ungefähr 78% Stickstoff, also eigentlich viel mehr Stickstoff als Sauerstoff, der nämlich ungefähr 21% beträgt. Das restliche Prozent sind so Edelgase zum Beispiel, die nicht wirklich einen Unterschied machen.
Also Argon, glaube ich, das ist fast der ganze Rest, ja.
Ja, genau. Außerdem noch halt sowas wie CO2, das macht halt einen Unterschied, ist aber trotzdem ein Pfurz quasi im Vergleich zu den anderen Mengen.
Ja, 0,042%. Da sagen manche, was soll das überhaupt ausmachen? Ja, die glauben nicht einmal, dass das unseren Treibhauseffekt verursachen kann, obwohl sie es tut. Aber man braucht nur überlegen, die 0,042% machen noch was ganz anderes auf der Erde. Die ernähren alle Pflanzen, denn die leben genau von dem CO2 und holen da einen Kohlenstoff raus. Also auch solche Minimalmengen können eine riesige Wirkung haben.
Ja, und was noch eine Besonderheit ist bei der Erde, ist das, was wir trinken, und zwar flüssiges Wasser. Es gibt keinen einzigen bisher entdeckten Planeten, der auf der Oberfläche so viel flüssiges Wasser hat wie wir. Und zwar ungefähr 71% halt, aber ja.
Ja, feine Sache, die Erde jetzt auch einmal astronomisch anzuschauen. So, nun müssen wir zu einem Ende kommen. Wir haben ja schon wieder kräftig überzogen in unserer Doppelstunde und beenden Sie jetzt die 31. Folge von Astronomie am Kepler. Wir freuen uns, dass du uns wieder zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, erzähl doch auch anderen, dass es diesen Podcast gibt. Schreib uns einen freundlichen Kommentar und wir freuen uns auch immer über Abonnements und gute Bewertungen auf Spotify, auf YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst. Wenn du uns schreiben willst, schreibe uns an keplersternwarte@gmail.com mit einem E-Mail oder schau auf Instagram, wo du uns als @keplersternwarte finden kannst. Wir sind auch auf Blue Sky ebenfalls als @keplersternwarte auffindbar. Weiteres Material zu unseren Themen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns natürlich auch gerne schicken, am besten auf die E-Mail-Adresse. Fotos von unserem Masterkurs findest du auf unserem Flickr-Account. Diesen Link und auch alle anderen kannst du in unseren Shownotes nachlesen, wenn du dir jetzt nicht alles merken konntest. Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.